Was ist schlimmer als Knast und Easy Hotel? Schlimmer ist eine Webentwicklung. Und wir haben mal wieder ein paar Fragen von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern gesammelt. Und wenn verschiedene Lösungen angewendet auf ein Problem alle ätzend sind, was sagt uns das über das Problem? Das Problem ist inhärent ätzend.
Mhm. Ja, das ist möglich.
Der Grund, warum ich halt bei Tailwind so, sagen wir mal, sparsam unterwegs bin, ist halt, dass ich erkenne, okay, CSS ist schwierig, das ist der Rest auch. Wenn du BAM benutzt, hast du 90% deiner Probleme unter Kontrolle und das kannst du jedem innerhalb von 3 Minuten erklären. Das geht schneller, als dass du jemandem Tailwind erklärt hast.
BAM, ja, genau, BAM, aber ja.
Working Draft Revision 715. Moin moin und herzlich willkommen zu Working Draft Revision 715. Heute am Start, frisch aus dem Keller, der einzig wahre Shep.
Ja, niemand anderes, der hier im Keller sitzt.
Naja, doch, schon noch jemand anders, nämlich ich. Okay, also, ich glaube, ist das Keller?
Ist vielleicht so Souterrain vielleicht mehr, ne? Oder ist es so dazwischen?
Dann. Ja, also ich wollte sagen, wenn ich jetzt aufstehe, habe ich die, ist die Grasnarbe draußen auf Gürtelhöhe.
Okay, ja, dann würde ich sagen, dann ist das Souterrain.
Ja, was ich halt super finde, weil ich habe halt so die ganzen Vögel, die ich beobachten kann, auf Augenhöhe, was ich ja cool. Sehr schätze.
Das finde ich ja übrigens ich habe das vorwiegend in Hamburg gesehen, als ich mal da war. Ich finde ja immer cool, diese Kneipen, die so im Souterrain sind und du guckst halt dann auch quasi aus den Fenstern auf den Gehweg und die Leute, die da lang gehen, also auf die Füße sozusagen. Das finde ich irgendwie auch cool. Gibt's irgendwie nicht so oft, oder?
Das weiß ich nicht. Ich war letzte Woche in London. Vom Veranstalter einer Konferenz wieder in einem sehr günstigen Hotel einquartiert.
Mhm, ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Veranstalter und welches Hotel das sein könnte.
Jedenfalls war das auch relativ tief im Keller, also wirklich so deutlich unter der Grasnarbe. Aber es gab einen Lichtschacht und ein Fenster.
Oha.
Ja.
Netter.
Und ich war nur eine Nacht da, deswegen habe ich das sehr gerne akzeptiert.
Ja, okay. Konntest du dich dann ausstrecken?
Ja. Also das Bett war so, dass ich echt so dachte, alter Schwede. Da darfst du auch keinen Zentimeter größer sein und ich habe nicht umsonst dieses Partial-Content-T-Shirt an. Ich bin ja nicht der Größte.
Ja, ich habe mich letztens noch mit wem unterhalten, der auch auf dieser Konferenz allerdings im letzten Jahr war. Ich glaube, der könntet ihr euch theoretisch gesehen haben. Der Brecht de Reute, ein Belgier, der viel so Open UI-Kram macht und so. Und der meinte, heiliger Bimbam. Das war echt ein kleines Bett. Der ist ja auch nicht, der ist ja groß und auch breit.
Ja.
Na, für den war es nicht so schön.
Nee, das war aber auch wirklich nochmal eine Etage drunter, qualitätstechnisch. Ne? Also das hier war jetzt so technisch gesehen sogar Best Western. Also wo du jetzt meinen würdest, oha, Brand. Mhm. Aber trotzdem, wie gut kann ein billiges Hotel in der Nähe von der Victoria Station sein? Da gibt's halt ein oberes Limit. Ich meine, das hier hatte ein Frühstück. Es war sehr schlecht, aber es war existent.
Ja.
Ne? Und also beim letzten Hotel, beim Easy Hotel, habe ich ja tatsächlich mal approximiert, wie groß das ist und habe meine Partnerin gefragt, die hat mal als Psychologin im Knast gearbeitet, ob sie irgendwie im Kopf hat, wie groß denn so eine deutsche Gefängniszelle nach Regularien sein muss und ob dieses Hotelzimmer dem entspricht. Und das tat es halt nicht, obwohl ich eins von denen mit Fenster hatte.
Aber du hattest wenigstens ein separates Bad, oder? Hattest du? Ich stelle mir jetzt gerade dieses Bild aus Star Wars vor, weißt du, mit Amidala und so. Hattest du doch, oder? Weißt du, mit diesem Zoom aufs Gesicht. Das sind so.
Ja.
Das sind so 4 quasi Kacheln und dann sagt sie immer sowas wie: Du hattest doch ein eigenes Bad, oder?
Ja, ein eigenes Bad hatte ich tatsächlich. Ja, so,
das, ne? Hat man also in einer Gefängniszelle nicht, glaube ich. Vielleicht, oder?
Boah. Da müsste ich jetzt eben wieder Steffi fragen, vielleicht kann die mir das sagen, aber ich denke schon, also ich meine.
Es hat ein Für und Wider, so sagen wir es, drücken wir es so aus.
Ja, auf jeden Fall, bevor ihr ins Easy Hotel geht, lieber irgendwie mal geringfügiges Verbrechen begehen, irgendwie so. Weil
schläft man besser,
als das. Da gibt es wenigstens auch ein Frühstück im Knast.
Ja, siehst du?
So.
Sehr gut.
Aber was ist schlimmer als Knast und Easy Hotel? Schlimmer ist eine Webentwicklung und wir haben mal wieder ein paar Fragen von unseren geschätzten Hörerinnen und Hörern gesammelt. wenn ihr auch Fragen an uns habt über Gott, die Welt und den Browser, dann schickt sie uns, schreibt uns auf Social Media, kommt in unseren Community Slack oder haut irgendwen von uns persönlich an, wenn er uns über den Weg läuft, und dann kommt das hier in dieses Google Doc rein und dann wird das Ganze bearbeitet.
Genau. Ich habe auch den, also einen der Fragesteller, nämlich den Sören, den habe ich auf der Beyond Tellerrand zum ersten Mal persönlich getroffen und
so endlich mal eine gute Konferenz, über die wir hier reden können.
Ja, genau. Ich gucke gerade, ob ich hier unsere Links auch in den Shownotes mittlerweile drin habe. Das wollte ich nämlich da reinpacken zu unseren ganzen Social Networks. Ich glaube, ich habe es nicht hingekriegt. Schade. Nun denn, da müsst ihr auf unsere Webseite gehen. workingdraft.de.
Ja, so sieht's aus. So, aber dann kümmern wir uns doch mal um Fragen, oder?
Genau. Und die erste, die wir uns hier hingelegt haben,
ist doch gar keine Frage, das ist doch hier so der Klassiker. Ich habe jetzt mehr so eine Anmerkung als eine Frage.
Genau, also nennen wir es mal Fragen und Stichworte. Vielleicht ist es ja auch nicht nur Fragen, sondern auch einfach dass man mal unsere Meinung zu bestimmten Themen hören will. Und zwar geht's quasi um the state of PWAs in 2026, in den Raum geworfen von Jan Gregor M. Getriebel, hier von der Programmierbar, den wir auch schon zu Gast hatten, und dem eben besagten Sören Bökemeier.
Ja.
Also, was mir da direkt eingefallen ist, also, irgendwann haben wir mal darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob auf Sendung oder nicht auf Sendung, aber dass ich so das Gefühl habe, dass PWAs nicht unbedingt so richtig funktionieren oder nicht so richtig genutzt werden als solches, woraufhin du mir das Beispiel von eben besagter Steffi genannt hast, die einige dieser PWAs bei sich auf dem Smartphone installiert hat, glaube ich, ne?
Ja, also mindestens zwei, von denen ich das weiß.
Mhm.
Es gab mal zwei, ne? Also eine war halt so ein, kurz im Kontext, willst du Psychotherapeutin werden? Ist es mittlerweile so, dass das ist, wie als willst du Arzt werden? Also so vom Verlauf her, früher war das anders, da hast du das erst studiert und dann noch eine Ausbildung hinten drauf gemacht. Klammer auf, ich kenne mich damit nicht aus, das könnte je nach Bundesland unterschiedlich sein, aber so hat Steffi das jedenfalls gemacht, Klammer zu. Und im Rahmen der Ausbildung hast du hinterher eine große Prüfung und da musst du halt dir extrem viel Stoff in den Schädel rammen, der sehr unterschiedlich ist. Und was warst du dann? Dann hast du halt so Testfragebögen, die du ausfüllst. Und das gibt's natürlich heute gamifiziert als App. Und die App ist eine Webseite und die macht halt auch so Sachen wie Pling, wenn du das irgendwie richtig beantwortet hast und so Kram. Und diese App ist tatsächlich eine Progressive Web App gewesen bei ihr. Das habe ich halt auch einfach nur irgendwann mal gemerkt, als ich sie mal darüber ausgefragt habe, wie denn diese App da so funktioniert. Und sie so, ist keine App, das ist eine Webseite. Irgendwann hat die mich gefragt, ob ich sie installieren möchte. Ich habe so gedacht, ach, das geht, das ist ja praktisch. Drück drauf, bam, hatte sie das Ding am Start. Und sonst sind das halt so Sachen wie diverse Foren und Online-Communities, die halt eben an ihre normale Webseite einfach genug Progressive Web App Technologie dran gedengelt haben, dass es halt einfach so, ne, dann ein Icon auf dem Homescreen gibt, dass man da direkt draufdrücken kann. Das macht dann nicht mehr als die Applikation in einem Frame rendern. Aber bei so einer Online-Community ist ja das alles andere auch nicht sinnvoll. Also weil da willst du ja den aktuellen Stand vom Server haben und einfach nur eine etwas smoothere Experience haben, als halt einen Tab irgendwo unter Millionen anderen Tabs zu vergraben.
Ja, genau, das ist wahrscheinlich die Hauptmotivation.
Wenn du halt da irgendwie Leute hast, die gar nicht wissen, dass diese Dinger da existiert und sie rutschen halt irgendwie da so rein, das ist ja genau die Idee gewesen.
Mhm. Nee, genau, das ist schon gut und du hast ja dann, ich glaube, wenn das, dafür musst du dann aber auch das Manifest-File entsprechend vorbereiten, ne? Dann kannst du es auch quasi frameless laufen lassen, dass du keine Browser-UI hast.
Genau, mit dem Startbildschirm und ähnlichen Späßchen, genau.
Ja. Genau, aber ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst, dass wir früher, als es das noch gab, es gab ja das Webstandards Magazin.
Mhm.
Und da hatten wir doch auch so eine Kolumne, wo wir uns abgewechselt haben, immer hier aus dem Team, wer da für die nächste Ausgabe was schreibt. Die kam irgendwie, ich glaube, alle zwei Monate raus oder so. Und ich habe das versucht zu ergoogeln, aber es gibt's nirgendwo mehr, es gibt kein Archiv. Aber ich hatte mal in einer Kolumne mich mit der Frage beschäftigt, wie das eben mit den Web-Apps ist. Und ich glaube, das war auch so im Kontext mit Firefox OS vielleicht, das ja komplett webbasiert war und wo man auch so ein, ich glaube, die hatten ja auch so ein Store dann oder sowas. was ich halt immer fand, ist Voraussetzung dafür, dass PWAs richtig erfolgreich sind, ist, dass sie eben, also dass die Discoverability einfach verbessert wird. Also es, also wenn Leute vermuten, dass es eine App zu irgendwas gibt, dann gehen die halt nicht ins Internet, sondern die suchen halt im App Store auf ihrem Gerät, also unter Desktop-Rechnern, bei Desktop-Rechnern eher seltener, glaube ich. Und bei Mobilgeräten schon deutlich, deutlich eher. Und da sind die einfach nicht drin. Also es gab ja mal irgendwann so dieses Ding, dass, ich glaube, es gab irgendeinen Weg, wie man Web-Apps dann irgendwie transpilieren konnte, so dass sie dann in den App-Stores von Android zumindest auftaucht.
Da gab es irgendwelche Sachen, aber das war immer mega umständlich und im Prinzip
mega umständlich,
nicht praktikabel.
Genau, und es ist ja wohl auch so, dass Google oder die Android-Macher auch nicht, also die sind quasi so ein eigenes Team. Es gibt das Web-Team, es gibt die Android-Leute und die sind nicht sonderlich erpicht darauf, irgendwie den Weg zu ebnen für die Web-Leute. Weil man könnte ja sagen, hey, das ist Google. Google hat PWAs gepusht. So, warum packen die nicht in den Store rein? Aber das hat wahrscheinlich verschiedene Gründe. Also vor allem eben, dass man vielleicht später bei Payment und so Zeugs dann nicht den Finger draufhalten kann. I don't know.
Wirklich.
Und was ich aber gut finde, was jetzt ziemlich neu ist und was ich auch nochmal raussuchen werde, ist, dass es jetzt ein Install-Element gibt.
Mhm.
Und auch eine entsprechende API dazu, mit der es eben einerseits möglich ist, ein bisschen cooleren Install-Prompt in der PWA selber anzuzeigen zur Installation, als das momentan der Fall ist, auch mit so Geschichten, das hatten wir ja mit dem Thomas Steiner auch besprochen bei dem Geolocation-Element, dass quasi, wenn jemand irgendwann mal sagt, so, nee, ich möchte das nicht installieren, dass die Tür zugeschlagen ist und man nicht mehr quasi den User später konvertiert bekommt. Also das Timing ist dann halt total entscheidend dafür, ob das funktioniert oder nicht.
Ja.
Genau, und du kannst aber eben auch Verzeichnisse von Apps bauen und dann quasi in diesem Install-Element auf die Manifestdatei oder auf die entfernte App zeigen und die quasi ferninstallieren.
Also ich habe eine Frage.
Ja.
Wenn ich dir jetzt einen Satz zur Verfügung gebe als Budget, mit nicht allzu vielen Nebensätzen, was ist eine App?
Was ist eine App? Ja, eine App ist, glaube ich, einfach so eine Art, erstmal so ein, hast du eben auch gesagt, ein Shortcut, also wo man quasi ohne Umwege direkt zu dem Dings kommt. Also die würde man auch dann installieren, wenn man Dinge eben regelmäßig nutzt, glaube ich. Und du hast halt einfach bestimmte Funktionalitäten, die du gegebenenfalls eben nicht hast, wenn du nicht unter diesem App-Siegel läufst. Bei iOS wären das jetzt zum Beispiel die Push-Notifications. Und ich vermute auch irgendwelche anderen Features, vielleicht, weiß nicht, wie es bei Android ist, zum Beispiel mit Vibration-Features und so Zeugs, die ja eigentlich nur funktionieren, wenn du User-Gestures hast. Dass du dann gelau-flagged wirst für bestimmte APIs.
Aber ich meine, im Prinzip bist du jetzt ja du hast ja zwei Dinge jetzt gerade gesagt. Einerseits, das ist halt ein Shortcut, der startet, was ich haben will.
Ja.
Und dann bist du ja relativ zügig abgebogen es gibt halt so Browser-Spezifika, die jetzt in der Praxis relevant sind, weil halt irgendwie Webpush in Safari nicht richtig funktioniert. Aber sagen wir mal so, nach dem Buchstaben der Spezifikation wäre das ja kein Faktor.
Nee, wäre es nicht. So. Aber und eben diese Möglichkeit, Dinge Fullscreen laufen zu lassen, das ist dann auch nochmal so ein Plus, das du dann hast, dass du sonst, wo du das Browser Chrome nicht los wirst.
Ja, genau. Also ist halt tatsächlich ein Implementierungsdetail des Starters letztlich auch, ne? Mhm. Aber letztlich ist ja dann das, worauf wir uns einigen können, im Wesentlichen, es gibt ein Starter-Icon, wo ich draufdrücken kann.
Ja.
Das heißt, die Distanz zwischen einem Bookmark in meinem Browser und einer App ist nicht besonders weit.
Nee.
So. Weißt du was? Ich glaube, das Ding mit den Progressive Web Apps ist halt folgendes. Das ist halt in diesem ganzen Framing so ein bisschen schiefgegangen, meines Erachtens. Nämlich, dass da halt eben gesagt wurde, eine Progressive Web App ist die neue Fassung von dem, was wir bisher als App hatten. Ne? Und das kann es möglicherweise sein, aber da stellt sich natürlich die Frage, will man das notwendigerweise? Die Idee ist natürlich nice, du hast eine Plattform, den Browser, der überall gleich funktioniert, ne? Das ist ja jedenfalls die Erzählung. Da hast du irgendwie eine Plattform, sie alle zu knechten. Aber wir wissen ja beide und auch alle Zuhörenden wissen, dass das in der Praxis halt relativ schwierig ist und dass es letztlich eine Entscheidung ist, irgendwie, welchen Tod willst du sterben? Also entweder machst du halt eben zwei Apps und das ist alles jeweils so sein Ökosystem und alles ist nice, oder du nimmst halt eben so das Ding, was alle bedienen kann, aber halt eben mit einem extra Schwierigkeitsgrad on top. So, und dann landest du halt bei so Sachen wie Web-Apps oder Electron-Apps und ähnlichen Späßen mit halt Kompromissen. Das ist halt einfach eine Sache von Kompromissen und ich glaube tatsächlich, dass das, wie Progressive Web-Apps gut funktionieren, nicht in dieser Rolle zu finden ist, wo man halt irgendwie sagt, ich bin jetzt quasi ein besseres Electron für Mobilgeräte. Gleichsam. Sondern ich glaube, das ist halt ziemlich gut da drin, Dinge, die normalerweise klassischerweise gar nicht als App verstanden würden, wie halt einfach irgendwie so, das ist eine Community, ein ganz Oldschool-Internet-Forum und die mobile Experience besteht halt aus der Mobilansicht von dem Ding und irgendwann merkt dieses Teil halt, hey, ich werde oft benutzt, möchtest du vielleicht, dass ich auf deinen Startbildschirm drauf rutsche? Und das ist meines Erachtens eigentlich eine neue Kategorie. Also so hat sich meines Erachtens jetzt herauskristallisiert, wie das tatsächlich funktioniert. Weil dann ist es halt relativ niederschwellig vom Zugang her. Du hast halt dein Online-Dings schon und du wertest es halt nur ein bisschen auf, indem du halt diesen Starter, der ja, wie wir jetzt gerade festgestellt haben, konstituierendes Element von der App-User-Experience ist, baust du da noch dran. Und ja, du kannst halt hingehen und mit Service Worker und dem ganzen Buhai das Ganze auch offline-fähig machen. Aber ich glaube, das ist einfach auch, also,
ja, ich glaube, das
so
ist nicht nötig. Also es gibt
und
ja auch
fehleranfällig. Ja, naja, vor
genau,
allem so.
Das auch, ja.
Ne, der Benefit ist halt vergleichsweise klein für den Aufwand, den du betreiben musst, wenn du halt eben noch in Betracht ziehst, dass du sowieso die ganzen Kompromisse, die Webentwicklung mit sich bringt, hast. Und dann guckst du auf deine Statistik und stellst fest, weißt du was, eigentlich brauche ich nur die iOS-User, der ganze Rest interessiert mich nicht. Aus irgendwelchen Gründen struktureller Natur sind meine Kunden alle Mac-Leute, also iPhone reicht. Und dann machst du halt eine iOS-App. So. Ich glaube halt, Progressive Web Apps sind halt da relevant und erfolgreich, wo sie nicht Apps verdrängen, sondern Dinge, die vorher gemeinhin nicht als App aufgefasst wurden, zu einer solchen aufwerten.
Mhm.
Ne?
Ja.
Oder du hast halt so Sickos wie mich am Start, die halt tatsächlich sagen, ich brauche eine App, ich kann kein Swift, ich kann kein Java, also mache ich das halt eben mit Webtechnologie als Progressive Web App. Das habe ich halt auch schon getan, weil sozusagen aus meiner sehr individuellen Perspektive, da der Gesamtschmerz der kleinste ist. So, und da funktioniert für mich halt auch super. Ich habe auf meinem Telefon so ein paar Bespoke-Apps, die halt nur existieren für mich. So, dann ist es auch nicht so schwierig. Ja. Und das sind Progressive Web Apps mit halt einfach Vanilla, JavaScript und HTML und CSS und einem Manifest-File. Bam, fertig.
Ja, es gibt wahrscheinlich aber eben Szenarien, die PWAs ablösen könnten, die eben letztlich nur ein Web-Wrapper sind, also die eben Electron-basiert sind, die gar keine nativen Funktionen unterstützen und wo man vielleicht einfach Komplexität rausnehmen könnte und die vielleicht auch kleiner bekommt. Aber man kriegt sie halt nicht in die Stores rein, ne?
Naja, deine Electron-App ist
aber
ja auch
Electron
nicht in
Electron geht
oder?
Nicht im Store, aber Tauri zum Beispiel, glaube ich. Das geht doch.
Verstehe ich jetzt nicht.
Naja, du hast am Ende ein Package, was du in einem Store publishen kannst.
Okay.
Und was dort eben entdeckbar ist. Und das ist eben mit einer PWA nicht der Fall. Also ich glaube, ja. Genau, das ist halt einfach so der nächste Schritt für PWAs, dass es einfach PWA-Sammlungen oder App-Sammlungen oder sowas oder App-Stores auch für Web-Dinger gibt.
Ist das der nächste Schritt oder passiert der nicht?
Ich glaube schon, dass es der nächste Schritt ist.
Okay.
Also ist natürlich die Frage, ja.
Also ich glaube erstens nicht, dass das nötig ist, weil, wie gesagt, das Netz, das besetzt halt eine Nische, die ist jetzt nicht die Nische, die uns angepriesen wurde, aber es ist eine Nische, die existiert, die ich gerade beschrieben habe. Zumal es halt eben auch als sozusagen Newcomer, als Technologie, PWA, recht schwierig ist, die zu verdrängen, die schon da sind, weil hast du halt schon eine Electron-App oder halt einfach nur ein Webview-Cross-Compiled-Ding für Mobilgeräte, dann hast du das Teil und solange da der Leidensdruck nicht zu groß ist, warum würde ich da überhaupt nachdenken, das loszuwerden? Also, Nö, ich denke halt, das ist wirklich so in diesem, mit diesem nebenläufigen Ding oder halt eben für so Freaks wie meine Wenigkeit eine total valide Kiste ist.
Ja.
So.
Ja, genau. Also so richtig tot werden die nie sein. Oder
ja, genau, also weggehen tun die sowieso nicht, ne? Und in dieser Nische sind die ganz super aufgehoben. Es kostet halt wirklich nichts, seine Online-Community, sein Forum oder was auch immer halt eben einfach mit einer Manifest-File zu versehen und sich ein Item zu überlegen.
No.
Also, ne, das sollte man eigentlich immer haben. Das sollte in so Framework-Startern und ähnlichem Kram auch drin sein. Ist es fast nie, aber ist wahrscheinlich alles irgendwie ganz gut gängelbar. Naja, und das ist halt einfach so, das Problem, das die immer versuchen zu lösen, nämlich dieser Offline-Support, ist halt echt schwierig.
Ja, das ist aber auch nicht nötig. Ich bin mir sicher, wenn ich mein Handy in Flugmodus schalte, dann wird die Hälfte der Apps eh nicht funktionieren, die ich da drauf habe.
Also ja, eben.
Auch der nativen.
100 Pro. Also ja. das ist halt, wie gesagt, aber das wird halt immer so vor sich hergetragen. Das ist der Service-Worker, das ist total zentral und wichtig.
Mhm.
Aber da wohnt halt 90% der Komplexität für 10% des Benefits drin.
Ja. Ja, das erinnert mich übrigens daran, dass Apple hat doch eine deklarative, also folgte auch diesem Trend, den auch dieses Install-Element hat, dass es eine deklarative Art und Weise gibt, Push-Notifications zu verdrahten, zu abonnieren.
Aha.
ja, also einfach auch, weil das über Service Worker alles so ätzend ist.
Naja, aber die Alternative ist auch ätzend. Also das Ding ist halt, gerade in dem Bereich haben wir ja schon alles probiert. Wir haben schon so Sachen probiert, wie es deklarativ zu machen mit, hier, wie hieß denn das früher? Application Cache. Ja, die HTML5-Technologie. Rein deklarativ, stellt sich halt raus, ist ätzend. Hast du jetzt Service Worker am Start, mega kompliziert, ist halt ätzend. Und wenn verschiedene Lösungen angewendet auf ein Problem alle ätzend sind, was sagt uns das über das Problem? Das Problem ist inhärent ätzend.
Ja. So. Das ist möglich.
Das geht halt eben. Und wie sagt man dann so schön, the only winning move is not to play. Also sich davon einfach so weit wie möglich fernhalten und einfach sich, wenn es darum geht, ich habe hier irgendwas, was online existiert. Ja, okay. Was ist dann einfach so der Weg des geringsten Widerstandes, um die meisten Leute zu erreichen? Und da würde ich halt eben sagen, bau eine vernünftige, schnelle Webseite, mach eine Manifest-File dran und wenn du meinst, in den Stores sein zu müssen, mach halt eine Frame-App da drumherum und schieb die da rein.
Ja.
So. Ich weiß halt nicht, ob es irgendwie einen nächsten Schritt gibt für diese Technologie, weil wenn ich so nach der Google I.O. gehe, glaube ich jetzt nicht, dass irgendwie so Webseiten, wo man hingeht und irgendwie so dann da Informationen vorfindet, noch Gegenstand der Zukunftsvision sind. Vorsichtig formuliert.
Ja. Nee, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Sowieso derzeit gibt es ganz andere Visionen, mit denen die mal zum Arzt gehen müssten.
Sehr schön gesagt.
Alles klar. Dann, würde ich sagen, zum State of PWAs im Jahr des Herrn 2026 alles gesagt. Und wir könnten zur nächsten Frage ebenfalls von Jan Gregor übergehen,
okay.
Wenn du magst. Und das war, what happened to browser innovation? Und das könnte man ja unterschiedlich auslegen. Weiß nicht, was ist deine Auslegung dieser Frage?
Also wenn ich jetzt Innovation einfach mal wertneutral betrachte, von wegen ist da was los im Browserland, kann ich mir nicht des Eindrucks erwehren, dass die sich schon alle Mühe geben, neue Sachen zu erfinden?
Ja, würde ich auch sagen. Vielleicht, also die andere mögliche Interpretation ist, dass Browser als Anwendungsart und ihre Interfaces sich nicht mehr groß weiterentwickeln. Wobei das vielleicht jetzt mit diesen KI-assistierten Dingern anders ist oder so.
Was heißt die KI-assistierten Dinger? Also ich meine.
Naja, so Atlas und was da alles gibt für Browser.
Ja, das sind ja nicht separate Entitäten. Das ist ja sowieso erstens, der Kern von all diesen Browsern ist immer einer, der schon da ist. Ne? Punkt eins. Sondern das ist ja im Prinzip das Gleiche wie, keine Ahnung, wenn du dir irgendwie random KI-Produkt irgendwo einkaufst, es wohnen in allem die gleichen Models drin, aber sie packen halt einen anderen Layer drüber und präsentieren den Kern irgendwie anders, sodass du jetzt irgendwie sagen kannst, auf eine Weise ist es alles das Gleiche und auf eine andere Weise kann man dann halt eben auch sagen, das einzig Differenzierende ist ja der Layer. Ne? Das ist ja das, wo der unmittelbare Feindkontakt zu unser einem halt eben stattfindet. Und ne? Ich meine, vielleicht meint das ja auch irgendwie so Browser-Innovation, as in, kriegen wir mal eine neue Engine oder ähnliches?
Könnte auch sein. Ja. Hatten wir euer auch irgendwann mal, hatten wir eine Folge quasi dediziert gewidmet der Frage, ob eben das Engine-Sterben jetzt schlecht ist oder wie auch immer. Browser Engine Diversity verlinken wir auf jeden Fall mal auch.
Ja, und man könnte natürlich auch jetzt mal darüber nachdenken, was ist denn, was würden denn irgendwie so der ganzen Code-Generierung positiv gegenüber eingestellte Menschen dazu sagen? Weil in dem Universum müsste es ja dann deutlich einfacher geworden sein, einfach zu sagen, gib mal neue Engine. Ja, sicherlich nicht trivial, aber nach allem, was mir so erzählt wird, müsste ja zumindest die Schwelle gesunken sein, oder?
Ja, zumindest was die Engine-Vielfalt angeht, könnte das dann was geben.
Ja, wobei halt die Frage ist, wie vielfältig ist es, wenn es am Ende auf einer beschränkten Datenbasis operiert. Ne? Es gibt halt endlich viele CSS-Engines. Und was kann da an Innovation passieren? Ne, also eventuell hast du halt irgendwie eine neue Engine und die ist dann quasi eine Mischung aus irgendwie 50% Firefox und 50% Chrome. Aber zählt das halt was Neues?
Ja, naja, vielleicht füttert man es ja auch nur mit den Web-Plattform-Tests und lässt so lange eben rödeln, bis die alle grün sind und who knows, was wie das gelöst wird. Das weiß ich auch nicht.
Ja.
Genau. Wünschen wir uns irgendwie bei Browser-Interfaces irgendwelche Neuerungen? Gibt es da irgendwas, wo wir...
Gehen wir mit diesem ganzen KI-Scheiß aus dem Weg.
Ja, nee, KI brauche ich auch nicht. Genau, sonst...
Wenn ich das haben will, gehe ich da hin. Ich kann eine Webseite aufrufen. Ich bin schon groß.
Ja. Ja, also da würde ich mir höchstens wünschen, dass man Extensions auch unter Android in Chrome installieren kann. Das geht dann unter Firefox, richtig? Du bist ja Firefox on Android-Nutzer.
Ich bin, sagen wir mal, Firefox noch tolerierend. Ne? Mhm.
Woher kommt deine grenzwertige Toleranz? Woher kommt die Grenzwertigkeit der Toleranz?
Naja, die haben ja, also ich meine, der Problem ist ja, ne? Das ist ja genauso ein Scheißladen wie alle anderen auch. Das ist ja jetzt nicht irgendwie besser oder schlechter als irgendwie was anderes. Das Problem ist halt...
Meinst du nicht, dass es da schon Differenzierung gibt in der Scheißigkeit?
Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme jedenfalls keine wahr. Das Einzige, was ich wahrnehme, ist, dass ich es wahrnehme als etwas, das besser sein müsste. Ja? Ich lege da andere Maßstäbe ein. Ich kann jetzt nicht genau auseinanderziselieren, inwiefern die selber durch ihren Außenauftritt dadurch daran mit beteiligt sind, dass andere Maßstäbe angelegt werden, von wegen Open Web, hier hast du nicht gesehen, bla Keks. Aber ich toleriere die halt eben alle nur so. Ich toleriere halt diese ganze, die sitzt hier in einem Meer aus Computern, Betriebssystemen, ich habe hier alles. Irgendwo habe ich hier eine Windows-CD in dem Schrank da liegen, bin ich mir sicher.
Du hast sogar einen Mac.
Ja, hier steht ein MacBook hoch, ne? So. Ich toleriere das alles. Nichts davon ist gut in dem Sinne. So, ich will auf diesem beknackten Linux hier irgendwie DaVinci Resolve zum Funktionieren bringen und ich habe noch nie in meinem Leben so lange mit Grafikkartentreibern rumgefummelt, bis ich aufgegeben habe. Auf diesem Mac haben keine zwei Fenster-Ecken den gleichen Border-Radius und ich kann das nicht größer oder kleiner ziehen, weil die es nicht mal hinkriegen, diese Hit-Area, was halt wirklich jeder Webentwickler innerhalb der ersten Webseite lernt, oh warte mal, ich muss bei diesem Button mit dem Pseudo-Element, hast du nicht gesehen, damit das gut bedienbar ist. Das schaffen die nicht. Ja? Beim Firefox reden sie die ganze Zeit nur darüber, bla bla bla, hier, wir sind der beste Slop-Browser und dann kommt der Chrome um die Ecke und installiert mir ein 4 GB Model, um das ich nicht gebeten habe, auf meinem Rechner. Ich mache jetzt neuerdings YouTube-Videos, ich habe keinen Speicherplatz übrig. Entschuldigung. Es ist wirklich so drastisch. Nimm mal 4K 60 FPS auf, da kommt Freude auf. So, die gehen mir alle nur auf den Sack und versuchen mir alle nur mich im Prinzip daran zu hindern, das zu erreichen, was ich haben möchte, nämlich einen scheiß Text lesen oder ein Video schneiden oder vielleicht mal eine Webseite zusammendengeln. So. Ich in meiner subjektiven Wahrnehmung herrscht da wirklich im Moment kein Unterschied. Und ja, ich kann
aber
auf
das war auch mal besser, oder?
Adblocken. in meiner Wahrnehmung, ja, weil sie mir halt weniger offensiv auf den Keks gegangen sind.
Ja.
Ja? Und halt mir nicht offen gesagt haben, keine Ahnung, als Google-Suchmaschine zum Beispiel, um auf die I.O. zurückzukommen, dass man jetzt eigentlich gar nicht mehr vorhat, auf irgendwelche Webseiten zu linken. Okay. Was gebe ich mich da überhaupt noch mit dir ab?
Mhm. Ja.
Geh gefälligst, geh kacken.
Ja, apropos kacken und viele Leute nutzen jetzt oder schwenken um auf diese Suchengine Kagi. Da habe ich jetzt gerade heute gelesen, dass der Gründer davon auch ein ziemlicher Honk ist. Also,
ja,
also,
genau. Ich habe den auch irgendwie unter Honk rubriziert. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob es aus AI oder Krypto oder beiden Gründen war.
Ja. Ja, also genau, also es ist irgendwie schwierig, ne? So wie hier Brave Browser benutzen, auch schwierig.
Ja, ey, also wirklich alle, ne? Also Brave ist ja wirklich besonders super. Ich werde niemals aufgeben. Also manchmal bezahlen mich die Leute ja dafür, einen Artikel für irgendwie ein Magazin zu schreiben über irgendwas aus der grauen Geschichte von JavaScript. Und niemals werde ich darauf verzichten, auf den Gründervater von dem ganzen Blödsinn einmal ordentlich einzuschlagen, weil er es verdient hat. Und die ganzen Feiglinge haben das bisher jedes Mal rausgestrichen vor der Veröffentlichung. Nee, ich meine, alles, was wir hier benutzen, ist halt von Arschlöchern gebaut und betrieben. Ja, okay, die heuern ein paar Leute an, die bei Verstand sind, aber der Fisch stinkt vom Kopf her, ganz gewaltig. Ich meine, kriegst du auf Blue Sky dieses Drama mit, was eigentlich da in der Entwicklerschaft für Idioten rumrennen?
Ach so, nee, das habe ich bis jetzt noch nicht mitbekommen.
Ja, also erstmal, dass der Service halt kaum am Funktionieren ist, das hast du bestimmt mitbekommen, ne, dass ständig alles kaputt ist. Und kein Wunder, das ist halt so ein Entwickler, der da rumläuft von denen, der macht halt ungefähr so schlaue Sachen wie, es ist warm und mein iPhone ist irgendwie zu heiß gelaufen, ich steck's mal in den Pool, Pikachu-Face, mein Telefon funktioniert nicht mehr.
Okay.
Macht also das.
Das habe ich zum Glück alles noch nicht mitbekommen.
Ist schlau genug, das dann auch noch auf diesen Service dann öffentlich zu posten. Machst du dich über ihn lustig, wirst du verbannt.
Okay, das ist natürlich.
Das ist feudal, nur wirklich mit Leuten, die halt ihr Gehirn komplett frittiert haben von allem. Ne? Im Mittelalter musstest du dich wenigstens nicht damit befassen, was der Präsident 3 Kontinente weiter so betreibt und hast dann vielleicht noch ein bisschen mehr an deinem Verstand festhalten können, aber das ist ja auch nicht leicht. Ja, ja genau. Jetzt, wo ich den Namen von dieser Nutzerin sehe, weiß ich wieder, was da mit Kagi los war. Ja. Ach.
So. Ja, ich glaube so, genau. Was mit Vivaldi-Browser? Hast du dir den angeguckt?
Da habe ich bisher noch nichts gefunden, was ich besonders schlimm finde. Ist das nicht auch, wo der Bruce Lawson jetzt arbeitet?
Genau, das ist ja der Gründer von Opera. Der ist ja dann irgendwann, ich weiß nicht, wie das war, der ist dann gegangen, weil ihm das nicht mehr gefiel, wie das alles da lief. Und er wurde rauskomplimentiert und danach wurde Opera ja auch an eine chinesische Bude verkauft.
Ja.
Und der hat sozusagen seine alte Vision, wie Browser sein sollten, neu aufleben lassen mit seinem neuen Projekt Vivaldi, das aber jetzt auch Chrome Engine basiert ist. Die scheinen mir noch irgendwie die vernünftigsten zu sein.
Ja, das denke ich auch. Die machen mir, aber will ich halt irgendwie auch nicht benutzen, weil dann benutze ich halt wieder Chrome. Da können die nichts für. Mit irgendwas müssen sie ja arbeiten. Die werden jetzt nicht eine Engine from scratch schreiben.
Ja.
Aber das willst du ja auch nicht haben, weil sonst kannst du halt wirklich bald im Firefox oder anderen Browsern gar keine Webseite mehr angucken.
Mhm. Ja. Ladybug Browser gibt's ja jetzt quasi.
Der Typ ist doch auch ein Mega-Crank,
Ladybug oder Lady Bird?
Lady Bird, glaube ich.
Lady Bird. Aber genau, der Typ ist leider auch irgendwie schief gewickelt. Also ja, ist anstrengend.
Nur Idioten sitzen hier an den Hebeln. Gibt keinen einzigen mehr, der noch halbwegs bei Verstand ist.
Ja. Genau, also wir sind auf jeden Fall unzufrieden mit der Browser-Landscape an sich auch.
Ja, mit der Technologie-Landscape an sich auch.
Mhm.
Ja. Ich guck mir hier diese ganzen Devices an. Das Einzige, was ich halbwegs ertrage, ist halt hier mein Telefon, weil es halt irgendwie ein steinaltes Samsung ist, wo das wir noch zusammengeschraubt haben, bevor alles den Bach runtergegangen ist.
Mhm.
Ich hasse meine Webcam nicht.
Die gute Elgato Facecam.
Ja, die ist in Ordnung.
Mhm. Ja, ich finde meine Osport Meet auch gut.
Der Drucker ist schon seit 100 Jahren kaputt.
Tja, Das, na gut.
Das meiste hier würde ich lieben gern niederbrennen, wenn ich nicht damit meine Brötchen verdienen würde, ne?
Und du sagtest, die Weiterentwicklung, was so Webstandards angeht, da passiert ja einiges, ne? Da kann man irgendwie nicht klagen.
Du kannst darüber nicht klagen, was sozusagen in der im Fahrwasser von dem ganzen Blödsinn passiert, ne?
Mhm.
Also ist total super. Ich mache ja also alle halbe Dekade schreibe ich ja mein Präsentationsframework für Slides neu. Ich gerade dabei. Es ist einfach irre, was ich einfach alles weglassen kann mittlerweile. Was ich vor 5 Jahren noch eingebaut habe und mit JavaScript irgendwie rumgehackt habe oder so. Kann alles weg. Ist ein bisschen HTML, ein bisschen CSS, ganz wenig JavaScript.
Welcher Version bist du jetzt? Bei welcher Iterationsnummer?
Welche Iterationsnummer ist das? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Mhm. Peak 5 hieß das, ne?
Es hieß mal, ich habe das mal. Das erste war komplett ad hoc, dann habe ich ein zweites versucht zu bauen, das dritte war dann einigermaßen brauchbar, das vierte ist ähnlich wie ECMAScript 4 gelaufen, dann gab es 5, dann gab es 7, dann habe ich aufgegeben und habe es N genannt und jetzt kommt das nächste.
Okay, das heißt, du machst so ein bisschen so ein auf PHP, dass du von Version 5 auf 7 springst und Windows von irgendwie 8 auf 10.
Ja, genau. Ich,
du gehst mit den Trends.
Mein inneres Windows, ich bin hier.
Sehr gut.
Das ist die Forma. Ja. Developers.
Ja, übrigens Windows 11 bin ich auch nicht zufrieden mit. Windows 10 war gut. Das ist aber auch, das ist so wie bei Star Trek, da ist immer so quasi jeder zweite Film nur gut. Und
hält diese Regel noch bei Star Trek, dass jeder zweite Film gut ist?
Ja, außerdem die hält deswegen nicht, weil schlecht, die einfach keine Filme mehr rausbringen.
Der ist halt.
Wen findest du gut?
Der ist halt sehr 70s, der erste. Aber den musste ja da abholen, wo er herkommt. Und das ist halt eine andere Zeit gewesen.
Mhm.
So, der zweite hier so schon 80er Jahre. Ich meine, wenn du Khan siehst oder so, das ist halt deutlich das Zeitalter von Arnold Schwarzenegger. Das andere kommt aus einer anderen Zeit. Das musst du an einem anderen Maßstab messen, finde ich. Und für das, was es ist, was halt einfach eine mega aufgeblasene, normale Star Trek-Folge ist, für das, was es sein will, ist das, glaube ich, ganz gut. Du musst das ein bisschen auch daran messen, was es versucht zu sein, finde ich.
Ja. Na, aber bei Windows ist es eben tatsächlich so, dass Windows 11 echt nervt.
Ja, aber pass auf, ich suche gerade was, wie man hören kann. Genau, hier. Hier haben wir denn das. Herr Ed Citron. Kennt man ja, der diese viel zu langen Artikel schreibt über KI Economics. Hat mal, ich hoffe, das ist dieser Artikel, sie sind einfach alle mega lang, 42 Minuten zu lesen, hat mal Folgendes gemacht, weil du hast jetzt gesagt, du bist mit Windows nicht zufrieden.
Mhm.
Ist dir eigentlich klar, dass du trotzdem Windows die bestmöglichen Chancen gibst?
Ist das so?
Jo, weil der Rechner, auf dem du das abfährst, ein guter ist.
Mhm.
Unterstelle ich jetzt mal.
Mhm.
Ja, aber das ist halt, und das ist halt tatsächlich, glaube ich, auch für uns Nerds teilweise schwer wahrnehmbar, dass das halt nicht ist, wie normale Menschen ihren Computer erleben. Sondern die gehen halt eben dazu Onkel Jeffs Gemischtwarenladen und kaufen sich da einen besonders populären oder besonders günstigen. Und die sind nochmal ganz anders drauf als das, was du hast.
Mhm.
Ja? Also ja. Du hast halt nur mit Windows zu kämpfen, aber du hast dann ja noch ganz, ganz andere Sachen. Weil der Rechner irre langsam ist und da lauter Crapware draufgeladen ist und dann kommt direkt mit McAfee und hast du nicht gesehen. Das hast du ja gar nicht, ja? Also no. Du sagst, ich kann leichten Unmut anhand von Windows nachvollziehen. Du musst ja bedenken, niemand kauft Windows, der bei Verstand ist, sondern das kaufen die alle in Zusammenhang mit einem Computer, der absolut inakzeptabel ist nach unseren Maßstäben.
Ja.
So, warum bin ich hier scheinbar der Einzige, der alles anzünden möchte? So, ich klappe hier diese ganzen Laptops auf und bam, die sind da, weil die halt eben alle auch einen Arm und ein Bein kosten, weil ich halt eben weiß, dass es einen Unterschied macht, da diese Dinger zu kriegen. Oder weil mir halt eben jemand dieses MacBook hier zugeschanzt hat.
Mhm. Ja, wobei wahrscheinlich, also ich finde ja das MacBook Neo, finde ich ein Mega-Move von Apple. Ich würde es mir ultra gerne kaufen, aber ich brauche es halt genau gar nicht.
Ja, so
und ich habe ja eh noch ein paar Macs zu viel hier rumliegen, also aufgrund von, Idiotie.
Du meinst aufgrund von einem iterativen Vorgehen.
Genau. Ja.
Ja.
Ja, hier den Artikel von dem Ed Citrin kannst du ja auch mal hier noch in die Shownotes reinpacken. Dann können wir die auch, also hier in unseren Notizdings.
Ich versuche halt noch rauszufinden per Querlesen, ob der Artikel das ist, den ich meine. Warte mal. Laptop. Genau, hier. Da erzählt er, wie er einen Laptop von Amazon gekauft hat, den $238 Acer Aspire 1.
Okay, aber das ist natürlich auch eine Ansage.
Bestselling Laptop, ne?
Mhm.
Von jetzt 2024 war das. Also ich tue das mal mit da rein. Wer sehr viel Zeit hat, kann das lesen. Gut, dass der auch Podcasts macht, sonst könnte ich ihn nicht wahrnehmen. So, worüber haben wir eigentlich geredet? Browser-Innovation. Ja, Technik-Innovation gibt's reichlich. Alles davon könnte mir gestohlen bleiben, wenn ich nicht irgendwo das Katzenfutter bezahlen müsste.
Ja. Genau, so ist das halt, ne? Mitgefangen, mitgehangen.
Jo.
In diesem Game.
Wir arbeiten an der Exit-Strategy, aber das dauert noch.
Ja, ja, ach, da arbeitet ja die KI schon dran. An unserer Exit-Strategie.
Aha, ist das dann die Exit-Strategy, wo der Chatbot dich davon versucht zu überzeugen, dass es eine total super Idee ist, vom Hochhaus zu springen, oder meinst du was anderes?
Ja, soweit hoffe ich dann nicht, aber genau, so eher so, jetzt wird das Internet von Chatbots für Chatbots gebaut, so.
Ja, das ist ja toll, aber die Viecher sind so immer noch so dermaßen hohl, das ist unglaublich. Das ist unglaublich, ich verstehe wirklich nicht, auf welchem Planeten die da draußen alle leben.
Ja. Aber
gehst du wirklich hin, so denkst du so, oh, wunderbar, hier Company bezahlt für irgendwie Tokens ohne Ende, dann gib mal hier Opus auf maximal so, ne? Einmal so höchster Trim-Level und alles und gib dir mal einfach irgendwie so eine einfache Aufgabe und weiß ich, wie so Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Hey, da drüben ist was, das sieht aus, als könnte es unser Problem lösen. Ich fantasiere noch eine Funktion dazu, bau das mal da ein, dieses React-Feature in deine View-Applikation.
Ja, ja, aber das liegt ja daran, dass du nicht die neuesten Frontier-Modelle benutzt, Peter.
Doch, tatsächlich, das tue ich.
Und weil du einfach nicht gut promptest, Peter.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dieses, was ist die schlaueste Möglichkeit, diesen Typen aus dem Folder da hinten hier zu importieren, ohne dass ich immer diesen langen Pfad tippe. Also, ne? fand ich jetzt
ja, relativ uneindeutig. You're holding it wrong. Das ist klare Sache. Also, da kannst du jetzt erzählen, was du willst, aber du holst es einfach wrong. So ist es nämlich.
Ja, ich glaube, ich bleibe bei meiner Theorie, so unwahrscheinlich sie auch scheint, dass alle anderen einfach zu viel Lack gesoffen haben und durchhalten angesagt ist, bis sie zur Vernunft kommen.
Ja, genau. Das sehe ich auch so.
Speaking of Lack gesoffen. Nächste Frage.
Mhm. Sehr gute Überleitung.
Genau, Pi hoch 2 auf Mastodon fragt. Ich habe, glaube ich, rausgehört, dass wir nicht die allergrößten Fans von Tailwind sind. Können wir unsere Meinung dazu vielleicht mal begründen, damit Pi hoch 2 das besser nachvollziehen kann?
Ja, also die Tendenz ist ja schon da, würde ich sagen, aber genau, ich bin dem gegenüber. Ich persönlich find Tailwind okay. Ich würde es, glaube ich, also ich würde an sich nicht dazu greifen, sondern schon gerne immer wahrscheinlich eher zu einem anderen Ansatz. Also bevorzugt aktuell BAM, aber das ändert sich vielleicht dann auch irgendwann mit Scoping und Layers und all so ein Krempel. Aber da bin ich ja immer ein bisschen konservativ. Oder du benutzt halt ein Framework, das das eh regelt.
Warte, was ist denn jetzt in unserer ich frage immer diese bescheuerten Fragen. So wie ich vorhin gefragt habe, was ist eine App, was ist ein Tailwind?
Tailwind ist ein Utility-based CSS-Framework, also quasi ein Baukastensystem und zusammenbauen tut man das eben nicht innerhalb von CSS, sondern es ist quasi eine Sammlung atomarer Gestaltungsbausteine und zusammen assemblieren tut man das dann in Form von CSS-Klassen in seinem HTML.
Jo.
Genau. Und das heißt, kriegen halt viele Augenkrebs von.
Sagen wir mal so, es sind ja zwei Sachen. Du hast ja auch zwei verschiedene Augen, mit denen du auf unterschiedliche Weise unterschiedliche Sorten von Augenkrebs kriegen kannst. Ne?
Stimmt.
Weil das eine ist ja tatsächlich sozusagen das, was materiell passiert, wenn du die ganzen Dinger, diese ganzen Klassen in deinen Wiff reinballerst. Weil es halt eben dieses Baukastensystem mit vorgefertigten Elementen gleichsam ist.
Ja. Ne? Also und nicht Elementen, ja so, sondern eben Gestaltungstokens. Ja.
Genau. Was ja so ein bisschen das klassische CSS-Framework wie Bootstrap ist, nur halt eben einmal durch die Pfeffermühle gedreht. Ne?
Hm. Ja, Bootstrap ist ja auch im Grunde, also hinter Bootstrap steckt ja auch ein Utility-based CSS-Framework. Also das kann man ja auch so nutzen, ohne dass man, also genauso wie es von Tailwind auch Tailwind UI gibt, also quasi ein Serviervorschlag, wie man eben Interface-Elemente zusammenbauen kann mit Tailwind, gibt's eben, ja. Ist also das Bootstrap, was die meisten kennen, ist im Prinzip das, also dass man quasi UI-Bausteine hat, aber Bootstrap kann man auch nur als Utility-based CSS-Framework nutzen.
Genau, das ist halt so, ne, das eine ist halt irgendwie so materiell, ich schreibe das hin, dann kriege ich halt ein Design-Token implementiert, wo halt irgendwie das Konzept von einer, keine Ahnung, irgendeinem Element, irgendeinem Schatten oder so in einer Größe XXL oder was nicht, auch was auch immer da drin ist. Und dann gibt's halt eben so diese Ideologie, nenne ich das jetzt mal, von wegen CSS ist doof und riecht nach Lulu. Es gilt, dies zu vermeiden. Und der Mechanismus, um maximale Gestaltungsfreiheit bei minimalem CSS-Kontakt zu haben, heißt, man jongliere bitte schön möglichst viele Klassen.
Ja.
So.
Ja, also einer
der... Halt diese Ideologie nicht, weil ich kann halt auch CSS schreiben.
Ja, kann ich ja auch. Genau, aber also was zum Beispiel im aktuellen Projekt feststelle, ist, dass ich architekturell besser den Tailwind-Weg eingeschlagen wäre. Einfach weil bei klassischer Herangehensweise das CSS eben linear mitwächst mit der Anzahl Komponenten, die man baut, sofern man die dann wiederum nicht irgendwie je Seitentyp getree-shaked bekommt, also quasi nur das Styling mitnimmt, was man für eine jeweilige Seite braucht. Also wenn man sozusagen seinen Stamm-CSS immer shippt, dann wächst das eben weiter mit der Anzahl Komponenten und nach langer Zeit wird CSS dann ziemlich groß und so ein Problem hat man bei Tailwind einfach null.
Oder bei einem Utility-Based-Ansatz. Ich bin sehr vorsichtig, weil, also du gibst jetzt gerade Fitness-Tipps aus der Perspektive, ey, ich bin hier so der Fitness-Coach von Manchester City. Nicht nur das, sondern du hast ja den Rest deiner Performance auch im Griff, sodass du dir erlauben kannst, um solche Sachen dir Gedanken zu machen. Ja, das ist, was ich damit meine. Was, glaube ich, die meisten da draußen eigentlich bräuchten, wären tatsächlich irgendwie Handreichungen. Okay, wie komme ich überhaupt von der Couch runter und lauf mal eine Runde um den Block? So, was du da sagst, macht total viel Sinn, aber das zu implementieren, ist, glaube ich, für die meisten Projekte da draußen, die nicht einen Performance-Papst wie dich im Team haben, nicht eine Überlegung, die überhaupt in den Relevanzkorridor reinstolpern sollte. Weißt du, was ich meine? Ja, für dich mag das sinnvoll sein, und wahrscheinlich ist es auch super sinnvoll, das zu verwenden, wenn man irgendwie nicht CSS-Nerd ist, weil brauchen wir ja nicht wegzureden, das ist halt nicht trivial. Ja. Das ist sehr, sehr schwierig, das gerade in wartbar zu gestalten. Aber trotzdem sind das ja sozusagen zwei Enden einer Normalverteilung, wo du ja einerseits die Mega-Noobs hast und die Total-Profis, so wie dich. Aber ich glaube, für die breite Mitte?
Ich glaube, dass die meisten tatsächlich schon so ihre Schwierigkeiten mit CSS haben. Und das darum halt sehr gerne benutzen. Also.
Okay, aber warum haben sie Schwierigkeiten mit CSS? Kriegen es aber hin, gewaltige JavaScript-Türme aufzubauen? Das ist ja auch nicht trivial.
Ich glaube, weil das Denkmodell einfach anders ist. Also es ist einfach irgendwie.
Skill-Issue?
Ja, eine Skill-Issue und auch irgendwie natürlich, also wahrscheinlich kannst du, wenn du JavaScript gut kannst, kannst du andere Programmiersprachen kannst du da auch leichter reinkommen, aber CSS ist irgendwie dann doch einfach anders, auch weil es hat andere Konzepte, man muss auch immer das HTML dazu betrachten, also für sich isoliert irgendwie kann man CSS gar nicht alleine sehen, also keine Ahnung, ich komme damit klar, aber so ist mein Gefühl.
Ich glaube, dass das stimmt, was du sagst, Die Frage ist halt nur, zu wie viel Prozent kann man das abtun mit, das sind Ausreden, der Typ da hinten gibt dir sehr gerne einen CSS-Workshop, die Dame verkauft dir ein CSS-Buch, das ist alles da. Vielleicht kaufst du einfach nächste Iteration einfach ein Buch weniger über, keine Ahnung, funktionelle Programmierung und liest mal irgendwie was darüber, wie so ein Klassenselektor funktioniert.
Ja.
Ich glaube halt, das ist immer noch so, dass einfach CSS nicht ernst genommen wird von den meisten da draußen. Und einfach so eine instantane Abwehrhandlung erfolgt. Zum einen von wegen, das ist halt, wie man es heutzutage macht. Ne? Also so dein KI-Kollege scaffoldet ja auch sehr gerne einfach per Default eine React-Applikation mit Tailwind drin, weil das halt einfach so der Weg ist, wie es gemacht wird. Aber wenn man einfach mal den Skill-Issue-Faktor, wie ich es jetzt mal so leicht abwertend formuliert habe, mal rauslässt, gibt es ja eigentlich nicht wirklich einen Grund, warum man das nicht beherrschen sollte. Das ist schwierig, alles andere ist auch schwierig.
Mhm. Naja, also vielleicht ist es ja auch eben so, dass mit Tailwind bekommt man im Grunde auch direkt schon ein Regelwerk vorgegeben oder ein Mechanismus, wie das Ganze, wie man das anwendet. Das ist vielleicht auch gut, ne? Also das, Leute freuen sich ja immer darüber, je weniger sie selber irgendwie Architekturen sich ausdenken müssen, sondern setzen auf Bewährtes. Das musst du ja dann vielleicht bei anderen Ansätzen, wo du das CSS selber schreibst, eher machen. Dann rennst du eher in Probleme mit Spezifität oder was weiß ich.
Du hast doch gerade die Lösung schon genannt.
Die da wäre Scoping, meinst du?
BEM,
ja, genau, BEM. Aber
Das ist das eine Ding, das habe ich immer verwendet, wenn ich halt irgendwie so sagte, habe mir Workshop gemacht, Java-Entwicklerinnen und Entwickler, ich muss euch aber jetzt halt auch mal zwei Takte über CSS und JavaScript und HTML erzählen, sonst mache ich meinen Job nicht. Habe ich halt immer gesagt, so, hier ist so ein Alert-Fenster mit so einem Button drin und einer Titelleiste und einem Text und so. Sagt mal, wie ihr die Klassen benennen würdet. Ja, Radbastel. Okay, und wie stylen wir das jetzt? Ja, okay, Spezifizität hast du nicht gesehen, bla bla bla. Ne?
Im Deutschen übrigens Spezifität, interessanterweise.
Ja, ich weiß, ich bring's aber auch immer durcheinander. Vor allen Dingen jetzt, wo ich den ganzen Tag auswärts reden muss. Aber hier, pass auf. Und da habe ich sie halt eben gefragt, okay, warum habt ihr das Ding so genannt? Ja, keine Ahnung. Machst du random Java-Datei auf, die sie gebaut haben. Hier hast du die Klasse so benannt, da hast du die Methode so benannt. Warum hast du das gemacht? Ja, das haben wir deshalb so und so gemacht, das ist unsere Idee dahinter, bla bla bla. Merkst du selber, ne? Vielleicht kannst du dir ja bei der Benamung von Dingen einfach einen Gedanken machen. Guck mal, hier ist BAM, drei Regeln, habe ich dir in 3 Minuten erklärt. Zack, 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 bum, 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 Spezifitätsproblem ist dahin, das ist gelöst. Nee, glaube ich nicht. Das wird immer alles als so schwer und so dargestellt und die armen kleinen Java-Entwickler,
ist ja auch nicht
können
so
das alles nicht.
Ja.
Leute, ihr baut das doch eh nur für einen Chrome, dann habt ihr sogar Scoped Styles seit Ewigkeiten zur Verfügung. Das sind alles einfach nur Ausreden. Das, was Tailwind halt eben hat, ist, das ist ein so ein Ding, das kannst du dir installieren und das kannst du benutzen und das löst all deine Probleme. Das ist halt ein Produkt, mit dem du dich dann besser fühlst. Das ist genauso wie dein übermotorisiertes Auto. Das löst aber trotzdem nicht all deine Probleme, das schiebt sie halt nur woanders hin. Produkte sind eine feine Sache, auch wenn ich jetzt gerade über alles Technische mich beschwert habe, aber trotzdem, der Grund, warum ich halt bei Tailwind so, sagen wir mal, sparsam unterwegs bin, ist halt, dass ich erkenne, okay, CSS ist schwierig, das ist der Rest auch. Wenn du BAM benutzt, hast du 90% deiner Probleme unter Kontrolle und das kannst du jedem innerhalb von 3 Minuten erklären, das geht schneller, als dass du hier jemandem Tailwind erklärt hast. Ja. Einfach so aus dem Prinzip von wegen Minimalismus sagt das bei mir halt eben immer sofort, das ist einfach nur ein Umbauen meiner Probleme und ein Verschieben auf eine andere Ebene, aber das ist keine Lösung. Eine Lösung ist halt, sich vorher Gedanken darum zu machen, wie man das baut und wenn man das auf alles andere, was man macht, HTML, JavaScript, hast du nicht gesehen, anwenden kann, dann kann man das auch auf CSS anwenden. Das ist keine unerschließliche magische Technologie, das ist einfach nur eine blöde Sprache mit lauter Legacy am Kram. Das ist, was wir den ganzen Tag machen. Das können wir.
Na, ich glaube, noch ein Grund, warum man Tailwind gerne nimmt, ist, dass eben diese Design-Tokens, die man dafür baut, also per Default schon, sagen wir mal, so dem Design-Trend der Zeit folgen. Also gute Typografie, irgendwie eine gute Vorauswahl an quasi Abständen und Farben und solchen Dingen, also gute Zeilenabstände, das natürlich auch nicht verkehrt. Ne? Und also Anwendungen, die du mit Tailwind baust, sehen auch erstmal nicht komplett scheiße aus. Sie sehen zwar auch nicht jetzt gut aus, also da brauchst du dann auch immer noch irgendwie gestalterisches Gefühl, aber es, also
das untere Limit ist angehoben.
Genau, BEM bringt halt außer als sozusagen als Paradigma nichts mit.
Ja, aber deswegen fragte ich vorhin auch, was Tailwind eigentlich ist. Und was die Leute halt brauchen, sind zwei Sachen. Eine Möglichkeit, mit CSS umzugehen, ist das eine. Und das andere wären vielleicht möglicherweise wirklich solche Design-Tokens, also Bootstrap 2.0.
Mhm.
Ja.
Ja.
Nee, und das sehe ich halt eben auch tatsächlich ein, weil das ist halt auch das Schwierige.
Ja. Ja, nee, das ist auf jeden Fall nicht trivial. Aber,
aber weißt du was? Weißt du, was ich dazu immer sage? Warum habt ihr niemanden, dessen Job das ist?
Ja, das stimmt.
So, ihr baut also ein User-Interface, aber es gibt niemanden, der fürs User-Interface zuständig ist. Ne? Mhm. Also, das ist so die direkte Membran, mit der ihr mit euren Kunden operiert, wo halt wirklich so ne, Rubber meets the Road angesagt ist. Das, um das sich alles dreht, das, wo am Ende der Sale passiert, die Nutzer rekrutiert werden, das alles. Also, das, was wirklich als einzige Hürde vor eurem ganzen fancy React, Foo und Backend-Kram steht, und es gibt niemanden, der den Hut dafür auf hat. Ich weiß ja nicht, ob ich das so schlau finde. Klar, kann ich jetzt einer individuellen Tailwind-Nutzerin oder Tailwind-Nutzer, der jetzt da nicht in der Entscheidungsrolle ist, nicht strikt rausdrehen, sondern das passt halt einfach nur so in mein weiteres Bild von, haben die eigentlich alle Lack gesoffen? Das Problem wäre zu lösen, indem man jemanden dahinsetzt, der oder die Ahnung hat und der oder die Werkzeuge und Zuständigkeiten hat, um da eine bessere Welt heranzuschaffen. Ein paar Zeilenabstände und Schriften auszusuchen. Ja, das musste er erstmal können, aber auch das halte ich halt nicht für etwas, wo man sagen kann, das ist unlösbar, wir brauchen irgendwie ein Softwarepaket, um das zu machen. Es ist nicht für einen Menschen lösbar, einen richtigen Zeilenabstand einzustellen. Glaube ich nicht.
Ja, genau, aber dann genau idealerweise jemanden, der dann auch wirklich vielleicht auch in einer Art Design- oder Komponentensystem mitwirkt. Also das finde ich schon gut.
Nein, wir machen das gleiche wie Tailwind. Wir heben das untere Limit an. Mehr machen wir nicht.
Ja? Also du willst quasi nur gute Defaults haben.
Nein, ich will einfach jemanden haben, der dafür zuständig ist.
Mhm.
Du hast Software-Team und du hast halt irgendwie Leute, du hast halt, so weiß ich nicht, den Accessibility-Nazi da am Start, ne? Der immer da, wenn du einen Pull-Request hast, sagst, ja, aber das Ding, ne? Diese Person hat halt nicht.
Das meinte ich aber auch gerade. Also, ja, genau. Weil ich kenne das eben so, also es war ja immer schon so, HTML und CSS war schon vor 15 Jahren oder 20 Jahren, es waren immer das richtige Programmieren, haben die Backend-Leute gemacht und dann gab's halt die Template-Bastler, die halt quasi HTML-Templates zusammengeklöppelt haben, quasi die niedere Programmierung gemacht haben und den Backend-Leuten dann zum Bestücken gegeben haben. Und genauso gab es eben zwar irgendwelche Designer, die dann irgendwie früher noch ein bisschen mehr aus dem Print-Design kamen, mittlerweile nicht mehr so, aber die dann auch einfach nur in den Early Stages da sind und dann hörst du von denen nichts mehr. Oder wenn es dann schwieriger wird und so, wie sieht's eigentlich jetzt mit States aus, habe ich dir schon 5-mal gesagt, kannst du die nicht mal da hinschreiben oder hinzeigen, wie es geht. So, ich muss weg. Also es gibt dann einfach so ein Vakuum irgendwann.
Ja, weil einfach niemand den Hut auf hat.
No.
Und alles, was es halt eben wirklich bräuchte, wäre halt einfach so jemanden da im Dev-Team dazu zu ernennen, du kümmerst dich halt jetzt auch noch darum. Du machst deinen ganzen normalen Krempel, aber du hast halt jetzt eben noch diese extra Aufgabe, kriegst dafür auch die Zeit, sorg halt dafür, dass das halt irgendwie besser aussieht jeden Tag als gestern.
No.
So. Und wenn es halt wirklich nur darum geht, so das untere Level anzuheben, es gibt da draußen super viele Artikel über irgendwie so, wende diese 5 Designregeln und alles ist weniger schlimm.
Mhm.
Jedes Mal, wenn ich auf irgendeinen scheiß Blog von irgendeinem Honk gehe, so ein Programmierhonk, und ich sehe halt eben so, okay, da hat halt jemand einmal die Zeilengröße auf irgendwie 2 gesetzt, aber in den Überschriften auch so. Du machst dieses Ding auf und die längere Überschrift füllt den ganzen Bildschirm. Weil halt die nicht wissen, dass du bei größerem Text da die Zeilen, so. Das ist alles nicht unmöglich zu schaffen. Ich glaube das halt nicht. Und meine persönliche Verschwörungstheorie mit CSS ist halt so, schlägt in die gleiche Kerbe wie das, was du da gerade genannt hast. Das ist, was halt früher gab es dann halt die Diskussion, ist dann Frontend-Entwicklung überhaupt richtige Entwicklung und die wahren Entwicklerinnen und Entwickler sitzen im Backend und das ganze Frontend-Volks ist ja irgendwie so, ne, die Browser-Steichler. Ich wette, ich wette, zu einem großen Teil kommt dieses, wir müssen CSS irgendwie loswerden, liegt halt einfach daran, dass dieser ganze Designkram als irgendwie Vibeskram wahrgenommen wird. Ne? Das ist ja nicht richtige Entwicklung, das ist unwichtig, auch. Ob man jetzt da halt irgendwie so das, die Schrift noch ein bisschen heller macht, na, wir machen hier richtige Sachen, hier, guck dir mal meine Abstract Factory Klasse da an.
Ja.
So, dabei ist nichts wichtiger als das, weil das halt eben die unmittelbare Kontaktfläche zum Kunden ist, modulo unsere auf der I.O. Jetzt angekündigte KI-Zukunft, wo das eh alles egal ist.
Ja, genau, da braucht man das alles nicht mehr.
Aber grundsätzlich ist das halt so, also, um vielleicht mal auf die Frage zurückzukommen, ne? Du bist wie immer ja sehr diplomatisch, was das angeht. Ich sag halt eben, wenn man CSS kann, würde ich sagen, löst das kein Problem, das man notwendigerweise hat. Und wenn man halt irgendwie die Ressourcen aufwendet, um ein gewisses Minimum nicht zu unterschreiten, dann braucht man auch diese Design-Tokens nicht notwendigerweise. Dann kann man sich das ersparen. Weniger Kram zum Projekt zu haben, ist gut. Weniger ist mehr.
Kann man ja auch in CSS, in einer BEM-Notation benutzen über Custom Properties und vielleicht eben bald auch Mixins und so. Also wenn man so, aber man würde es dann eben diese Abläufe eher ins, dieses Design-Token nutzen, eher ins CSS rein verlegen, als das eben aus dem HTML heraus zu steuern oder wie auch immer.
Ja, genau. Also, lange Rede, kurzer Sinn, was ich sagen möchte, ist halt, Tailwind ist halt so ein bisschen ein Projektsmell. Im Sinne von, da ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass das gemacht wird aus mangelnden Alternativen und die Alternative wäre, jemand erklärt sich für zuständig und übernimmt die Verantwortung für diesen relevanten Aspekt des Projekts.
Und kann es auch, ne?
Weiß nicht. Wie gesagt, du hast ja gesagt, selbst wenn man jetzt hier all in mit Tailwind geht, ist alles, was passiert ist, dass das Niveau angehoben wird von gänzlich schlimm zu gerade so eben akzeptabel. Ich glaube, von gänzlich schlimm bis zu gerade eben akzeptabel kann eine schlaue Person, die ein Buch liest und ein paar Webseiten sich durchklickt und einfach ein bisschen Erfahrung sammelt, sich ein paar Tools akkumuliert. Ich glaube, das geht. Ich glaube an euch da draußen. Ihr könnt das. Ja. Ich bin sicher, ihr könnt irgendwie den Artikel mit irgendwie so, ey, hier sind 5 Design-Tipps. Mach halt einfach nicht normales Grau, pack halt ein bisschen Sättigung rein von deinen ganzen restlichen Farben. Ich glaube, solche Sachen schafft ihr zu lesen, schafft ihr zu verinnerlichen, schafft ihr anzuwenden. Ich glaube, das könnt ihr. Ich glaube, das können die da draußen alle. Möglicherweise kann man das nur
bei seinem Kalkulator beibringen, halt,
wenn man die Claude MD lang genug macht.
Ja, es ist schon dann am Ende doch relativ viel, was man dann doch wissen muss, finde ich.
Nö. Nein, du bist wieder Manchester City. Okay. Ich versuche in der Kreisklasse 2 weiter aufzusteigen, damit ich mich halt nicht komplett zum Obst mache, weil irgendwie die Hälfte der Leute nur betrunken auf dem Spielfeld erscheint. Ich möchte einfach nur besser sein. Du, Shep, operierst, glaube ich, auf einem anderen Niveau, als das hier jetzt tatsächlich relevant ist. Ja? Du versuchst dann deine Payloads kleiner zu machen, indem du deine CSS-Architektur einem komplett anderen Grundsatz unterwirfst. Das ist sehr beachtlich. Ich war auch schon in Situationen, wo man solche Entscheidungen trifft und wo man die dann auch tatsächlich aufschreibt, weil ansonsten nicht alle, die diesen Code sehen, für verrückt erklären. Been there, done that, aber das ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist aber, beep, boop, generiere mir ein Projekt. Okay, was haben wir da? Next.js und Tailwind CSS. Ab geht's. Das reicht mir aber nicht als Begründung, weil ich halt eben glaube, die Leute da draußen können mehr, wenn sie wollen, gelassen werden.
Ja, genau. Ihr könnt uns ja mal erzählen, wie ihr das so seht, warum ihr Tailwind nutzt, also oder warum Tailwind ausgewählt wurde in dem Projekt oder generell genutzt wird von vielen Leuten. Ich wollte noch eine Sache sagen. Und da schließt sich auch der Kreis zu Tailwind. Es gibt ein schönes Video oder einen Vortrag von Steve Shoger, der zusammen mit dem hier Nathan, wie heißt er, der Tailwind-Gründer. Der Nathan ist ja der Programmierer. Warte mal, wie heißt er denn? Adam Wason, so, nicht Nathan. So, das ist der Tailwind-Gründer und der Mitgründer, der andere ist Steve Shoger, der ist ein Designer. Und der hat ab und zu macht er mal so Vorträge, wo er eben einfach zeigt, wie man mit wenigen Handgriffen ein Design, das irgendwie zwar so okay aussieht, aber wo man so denkt, so, ich weiß nicht, irgendwie müsste das doch irgendwie besser gehen. Ich weiß, kann aber den Finger nicht drauflegen, wo das Problem genau ist. So ein bisschen so wie, warum sieht das unecht aus? Ja, da vielleicht fehlt da irgendwie der Schatten drunter oder so. Genau, und der zeigt eben mit, wie man mit irgendwie vielen, aber kleinen Handgriffen UI schöner bekommt. Und das finde ich eigentlich ganz nett zu gucken. Genau, das verlinken wir auch mal. The Little Details of UI Designer ist das.
Ja, also das kann man sich reinziehen und halt einfach so die Grundregeln, ne?
Ja, genau.
Wie aber man das die so sind halt stacken sollte.
Ja, genau, aber die sind natürlich auch irgendwie überall verteilt im Web. Also das muss man da, also man hat halt so ein bisschen die Aufgabe, sich das so zusammenzusuchen und auch kategorieweise sich das dann irgendwie, da gibt's ja dann, keine Ahnung, Farben.
Ich habe doch vorhin auf die Dame da hinten gezeigt, die dir ein CSS-Buch verkauft. Und den Typ da hinten, der dir einen CSS-Workshop gibt.
Ja. Ja, stimmt.
Also keine Ahnung, diese ganzen Tools und Designsysteme, die man sich dann installiert, die müssen doch auch irgendwo herkommen, die müssen aus irgendjemandes Kopf gefallen sein. Das Wissen ist da draußen, das muss man sich heranschaffen. Ich meine, wir beide haben auch genug absurde JavaScript-Hacks auf Lager, die jetzt nicht irgendwie zentralisiert irgendwo gesammelt sind, die garantiert nicht bei MDN so stehen.
Ja.
Ne? Just als unser Call begann, habe ich dir einen JavaScript-Schnipsel gegeben, ganz normale Features und wir so, hä, warum funktioniert denn das so? Ist auch jetzt Wissen, das in unseren Köpfen wohnt und das halt nicht irgendwo aufgeschrieben ist, weil es halt sehr, sehr speziell ist. Und das trotzdem ist das ja da. Du kannst ja hingehen, kannst Leute fragen.
Ja.
Warum muss alles irgendwie in NPM-Paket gegossen werden, wenn du einfach irgendwen fragen kannst oder eine Zeile Code schreiben kannst?
Ja. Genau, fragt uns auch gerne, wenn ihr Empfehlungen für gute CSS-Kurse braucht oder Leute, die gute Bücher geschrieben haben.
Ja.
Da können wir auf jeden Fall auch.
Ich hätte reichlich Leute am Start, die euch länger mal breite was erzählen können.
Ja. Ja, super. Wir haben wieder 3 Fragen geschafft, wie letztes Mal.
Ja, genau. Es tut mir leid für alles, was ich geschimpft habe.
Ach, alles
ich hasse
gut.
Gar nicht alles. Ich will gar nicht alles anzünden. Nur alles, was halt irgendwie strombetrieben ist.
Ja, das ist okay. Es brennt auf wahrscheinlich, wobei manche andere Sachen besser brennen. Da sind
Lithium-Batterien drin, das brennt wie sonst was.
Ah, okay. Ja, cool. Also wenn ihr was über ein Unglück in Kiel lest, ihr wisst, wie es zustande gekommen ist.
Also ob das dann ein Unglück ist oder ob das einfach nur jene betrifft, die es verdient haben, wird sich dann zeigen.
Mhm. Prima, ich hoffe es nicht. Genau, wir danken unseren Zusendern der Fragen. Das war super. Genau, wie gesagt, schickt neue Fragen.
Sehr gerne.
Und ich danke dir für diesen netten Plausch und Austausch.
Ich danke auch, dass du wieder die Zeit gefunden hast, einem Fenster außerhalb unserer üblichen Aufnahmezeit. Das ist immer sehr hilfreich.
Genau, Peter und ich treffen uns immer vormittags. Das finde ich persönlich immer netter, da bin ich noch nicht so platt vom Tag. Also sonst regulär ist ja immer Montagabends 20 Uhr.
Ja, aber jetzt kann ich hier in meinem Büro aufnehmen, keine Katze blökt ins Mikrofon.
Genau, deswegen, wenn wir beide aufnehmen, dann meistens vormittags.
Genau.
Alles klar. Und genau, dann hören wir uns nächste Woche wieder, worum es da geht. Wissen wir das? Ich glaube, wir wissen es nicht. Aktuell haben wir nicht so einen weiten Ausblick in die Zukunft. Und auch diese Folge hier geht ratzfatz online, weil auch unser Backlog weg ist. Nee, also es steht noch nicht fest, was wir als nächstes aufnehmen werden.
Gibt es demnächst mal wieder Browser-News für uns?
Ja, könnten wir machen. Ja, sind ein paar neue Sachen rausgekommen. Lass uns doch mal durchgucken und vielleicht darüber sprechen.
Das wäre doch mal eine Idee.
Ja, alles klar. Dann bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Bis dann. Dankeschön. Tschüssi.
Und alles. Tschüss.